Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Montagabend auf DRS1. Jetzt ist es 17:30.
Das Regionaljournal Basel heute mit diesen Themen. Bildungsraum Nordwestschweiz, nicht immer klappt die Zusammenarbeit zwischen den vier Kantonen bei der Bildung. Nidoba los, immer weniger Schulklassen wollen Nidoba los verkaufen. Die Gassenküche hat ein sicheres Dach über dem Kopf. Neuer Hausbesitzer ist der Christoph-Merian-Stiftung. Und 6 Wochen sind genug, sagen Baselbierter Parteien und wollen eine Frist für die vielen Wahlplakate einführen. Morgen gibt es nur ein paar Schleierwolken, sonst scheint die Sonne bis 17 Grad. Am Mikrofon Wanda Düring. Im Bildungsraum Nordwestschweiz kommt Bewegung. Als konkretes Beispiel haben heute Bildungsdirektoren von Aargau, Solothurn und den beiden Basel Leistungsprüfungen angekündigt. Prüfungen, die alle Kinder von den vier Kantonen schon ab dem 2. Primarschuljahr sollen absolvieren. Seit 2 Jahren arbeiten Bildungsdirektoren von Aargau, Solothurn und den beiden Basel im Bildungsraum Nordwestschweiz zusammen. Heute haben sie die zollte Bilanz gezogen. Der Beitrag von Barbara Meyer vom Regionaljournal Aargau, Solothurn.
Ein Ziel vom Bildungsraum Nordwestschweiz ist es, auf nationaler Ebene in Bern mehr Gewicht zu haben. Das klappt schon gut, haben die 4 Bildungsdirektoren heute gesagt. Und auch sonst laufen sie in der Zusammenarbeit nach Startschwierigkeiten inzwischen rund, sagt der Solothurner Bildungsdirektor Klaus Fischer.
Wir machen ja nur das, was wir sehen, das ist machbar politisch. Ursprünglich, als man den Bildungsraum lanciert hat, vor etwa 5 Jahren, haben wir ja auf Staatsvertragsebene wollen arbeiten und haben gemerkt, das geht nicht. Das ist die Region noch nicht reif genug da dazu. Und darum haben wir eine Regierungsvereinbarung, die uns die Möglichkeit gibt, Projekt- oder prozessartig miteinander zu arbeiten.
Ein solches Projekt ist die Einführung von gemeinsamen einheitlichen Maturprüfungen für alle 4 Kantone. Ein anderes die Einführung von gemeinsamen Leistungstests in der Volksschule. So soll es möglich werden, die Qualität der Bildung in der Region zu überprüfen und vergleichen. Und das entspricht genau dem grossen Ziel des Bildungsraums, die 4 verschiedenen Bildungssysteme einheitlicher und besser zu machen. So reibungslos wie bei diesen beiden Projekten läuft es aber nicht immer im Bildungsraum Nordwestschweiz. Der Bildungsdirektor von Basel-Stadt, Christoph Eimann.
Nein, wir haben auch Misserfolg schon gehabt. Wir haben auch schon Projekte nicht weiterverfolgt, weil wir gesehen haben, dass wir nicht genug starke gemeinsame Nenner haben. Das gehört dazu. Wir sind mit sehr viel Elan gestartet, die 4 Bildungsdirektoren, und haben aber zur Kenntnis genommen, dass die Geschwindigkeit nicht allein von uns diktiert wird, sondern vom Parlament, von Lehrerinnen und Lehrern. Und das nehmen wir aber offenen Geistes entgegen und haben doch jetzt ein paar schöne Erfolge, die zeigen, dass es sich lohnt, die Kantonsgrenzen in der Bildung zu überwinden.
Die paar schönen Erfolge täuschen aber nicht über die Probleme hinweg, die es im Bildungsraum gibt. Im Kanton Basel-Land gibt es zum Beispiel Widerstand gegen einen Zusatzkredit für die Fachhochschule Nordwestschweiz. Ein Kredit, der bei den anderen Kantonen schon lange durch ist. Sagt Basel-Land nein, wäre das ein Ohrfeige für die Zusammenarbeit im Bildungsraum. Noch viel grundsätzlicheren Schönheitsfehler gibt es im Kanton Aargau. Der Aargau hat sich bis heute noch nicht zu der schweizweit angestrebten Schulstruktur durchringen. 2 Jahre Kinski, 6 Jahre Primar und 3 Jahre 6 Stufen. Das ist im Kanton Solothurn schon Realität und auch die beiden Basel haben dazu schon Ja gesagt. Der Kanton Aargau stimmt jetzt Anfang Jahr nochmal darüber ab, unter den Argusaugen der Bildungsraumgespöndli. Ohne gemeinsame Struktur dürfte es nämlich schwierig werden, die 4 Bildungssysteme zu vereinheitlichen.
Probleme im Bildungsraum Nordwestschweiz gibt es auch auf der tieferen Stufe, wenn es nämlich darum geht, in welche Schulen die Kinder sollen eingeteilt werden. Dann spielen die Kantonsgrenzen doch noch eine wichtige Rolle. Das zeigt das Beispiel an den beiden Gemeinden Grindel im Solothurner Schwarzbubenland und der Baselbieter Gemeinde Wahlen. Grindelkinder wollen sie zu Wahlen in die Schule. Der Kanton will aber seine Kinder bei sich behalten. Das zeigt der Beitrag von der Brigitte Wenger, auch vom Regionaljournal Aargau Solothurn.
Die Kantonshauptstadt Solothurn ist weit weg von den Schwarzbuben. Seit eh und je sind sie eher Richtung Basel orientiert. Heute aber haben die Grindler Gemeinderäte den Weg über eine Passwand gemacht und haben Solothurn mit dem Regierungsrat Klaus Fischer reden. Wir wollen nämlich kämpfen für eine Schule zusammen mit Wahlen, sagt Vize-Gemeindepräsidentin von Grindel, Ursula Bohrer.
Wir werden das halt bis vor Bundesgericht ziehen, wenn es das braucht. Aber wir werden natürlich das nicht, wenn es nicht nötig wäre. Und hoffen immer noch auf ein Einsehen und einen Dialog mit dem Kanton.
Darum hat man eben auch den Regierungsrat Klaus Fischer an die kurzfristig einberufene Medienkonferenz eingeladen. Sein Namensschild ist dort gestanden, der Stuhl ist aber leer geblieben. Er hat nämlich schon einen anderen Termin gehabt, schon lange abgemacht. Zolte wegen dem Bildungsraum Nordwestschweiz. Und das haben die Grindler gewusst. Und sowieso für ihn sei der Dialog mit Grindel genug intensiv gewesen.
Wir haben ein Jahr lang Kontakt gehabt. Es gibt in der Politik immer mal eine Phase vom Dialog. Und nachher gibt es eine Phase von der Entscheidung. Und wir haben versprochen, dass wir im Verlauf vom September den Entscheid werden fällen mit der entsprechenden Rechtsmittelbelehrung. Und das ist so passiert.
Und dort drin steht, solange es eine Solothurner Lösung für die Grindler-Schüler gibt, soll man die nehmen. Für einen grossen Teil der Leute in Grindel wären aber Wahlen im Basel-Land die bessere Lösung, weil Wahlen ist eine grössere Gemeinde und die Schule dort hat damit mehr Zukunft.
Kaufen Sie Nitoba-Lösli? Diese Frage hört man vom Mittwoch an wieder in ganz Basel. Nitoba, die nietenlose Tombola, startet auch dieses Jahr wieder gerade nach den Herbstferien. Mit dieser Tombola werden alle Kulturinstitutionen unterstützt. Und wie jedes Jahr sind es vor allem Schulkinder, nämlich aus den Basler Orientierungsschulen, die diese Lösli verkaufen. Dieses Jahr sind aber deutlich weniger Schülerinnen und Schüler unterwegs. Christoph Ratz.
Nur noch knapp 70 Schulklassen machen mit und wollen ab Mittwoch die Lösli von der Nitoba zu Basel verkaufen. In den vergangenen Jahren sind es noch etwa 100 gewesen. In Spitzenjahrgängen haben die Klassenlehrerinnen und Lehrer sogar bis zu 120 Klassen angemeldet. Dieses Jahr sind es also deutlich weniger. Der Jürg Bühler vom Nitoba-Sekretariat sieht für das vor allem einen Grund. Noch vor zwei Jahren haben die Schulen vom Kanton aus extra einen Mittwochmorgen frei bekommen, um die Nitoba loszuverkaufen. Den Mittwochmorgen hat das Erziehungsdepartement aber gestrichen.
Es hat sicher mit der Tatsache zu tun, dass der Mittwochmorgen nicht mehr schulfrei ist und dass für viele Lehrer ein Thema geworden ist, dass sie halt zusätzlich hätten müssen Aufwand betreiben.
Zusätzlich Aufwand betreiben fürs Abrechnen, fürs Betreuen der Kinder und das in ihrer Freizeit. Auch die Schulkinder müssen Los in ihrer Freizeit verkaufen. Als Gewinn winkt aber immerhin pro Los, wo 10 Franken kostet, ein Zustupf in die Klassenkasse. 2 Franken. Und aus dem Reingewinn von den restlichen 8 Franken unterstützt Nitoba kulturelle Institutionen. Was Nitoba ist und was sie den Schulen bringt, das haben die Leute von der nietenlosen Tombola im Schulhaus «Was gering direkt» erzählt, am Lehrerkonvent. Für den Schulleiter Anton Kost, der die Nitoba eingeladen hat, eine erfolgreiche Information.
Der Erfolg her von dieser Veranstaltung hat es doch bei den einen oder anderen hängt von der ja, das ist ja auch noch Nitoba. Und aus diesen und diesen Gründen würden wir es ja eigentlich noch gut finden, mitzumachen.
Unter dem Strich hätte noch die Hälfte der Klassenlehrerinnen und Lehrer ihre Klasse für den Losverkauf angemeldet. Dass es nicht mehr sind, so wie in früheren Jahren, findet Anton Kost ein bisschen schade. Denn er findet es eine gute Sache, dass Schulkinder die Nitoba losverkaufen. Auch der Werner Buschmann, Lehrer am Sandgruben-Schulhaus, macht das ja wieder mit. Neben einem Zustupf für die Klassenkasse sieht er auch einen pädagogischen Wert, wenn Kinder einmal lernen, für ein Verkaufsgespräch auf Leute zugehen.
Dass man auf Leute zugeht, höflich bleibt, auch Überzeugungsarbeit leistet als Kind, das ist eine tolle Sache, das Losverkauf, jedes Los gewinnt, dass man da auftritt und nach wie vor höflich bleibt, auch wenn man jetzt eine Abfuhr erteilt kriegt.
Und dass Kinder auch einmal ganz praktisch lernen, mit Geld umzugehen, wenn sie dann nämlich ihre Einnahmen mit den Lehrerinnen und Lehrern abrechnen. Geld in die Klassenkasse bringen, den Kontakt mit Menschen im Verkaufsgespräch lehren, gemeinnützige Arbeit unterstützen. Die Argumente für den Lösli-Verkauf sieht auch der Guido Bieri, Schulleiter am Vogesen-Schulhaus. Darum unterstützt zwar auch er die Lehrerinnen und Lehrer, die beim Nitoba-Verkauf mitmachen wollen. Er unterstützt aber auch die Kolleginnen und Kollegen, die finden, dass so ein Losverkauf nicht mehr in den Schulalltag gehört.
Die Besinnung auf das Kerngeschäft ist zum Teil wirklich wichtig.
Und besonders gerade in der Zeit, wo auch die Schule mitten in einem grösseren Umbau steht, mit HAMOS und mit anderen Aufgaben, die Lehrerinnen und Lehrer in Anspruch nehmen.
Jetzt sehe ich einfach auch zum Teil noch die grosse Belastung der Klassenlehrpersonen, wo man eher zunimmt mit den zusätzlichen Aufgaben, die an die Schule angetragen werden, wie Suchtprophylaxe, Gewaltprophylaxe und so weiter.
sagt der Guido Bieri vom Vogesen-Schulhaus. Es ist also die zunehmende Arbeitsbelastung der Klassenlehrerinnen und Lehrer, die dazu führt, dass dieses Jahr weniger Basler Schulklassen beim Nidoba-Losverkauf mitmachen.
Zu den Meldungen. Der Generika-Produzent Mefaz Ash gehört ab sofort dem israelischen Pharmaunternehmer Teva. Das darum, weil Teva die Übernahme vom amerikanischen Cephalan-Konzern abgeschlossen hat, von dem Konzern also, wo auch Mefaz Ash gehört. Damit wird Teva und Mefa in der Schweiz zum führenden Generika-Anbieter, das teilt Teva selber mit. Das Unternehmen hat für die Übernahme fast 7 Milliarden Franken geboten. An der Grosspeterstrasse hat die Polizei gestern Nachmittag über 130 Temposünder verrutscht. Während 2 Stunden hat die Polizei den Verkehr kontrolliert. In dieser Zeit hat sie fast 130 Bussen und 5 Verzeigungen verteilt. Ein Fahrer hat sie auf der Stelle der Ausweis abgenommen. Erlaubt wäre an der Grosspeterstrasse Tempo 50. Der schnellste Temposünder ist dort mit 80 Stundenkilometer durchgefahren. Mit dem Herbst wird es draussen immer kälter und damit die Gassenküche immer wichtiger. Obdachlose und Sehnige, die sich nicht immer ein warmes Essen daheim leisten, treffen sich schon seit Jahren am Lindenberg beim Wettsteinplatz. Die Liegenschaft hat bis jetzt der Caritas gehört. Jetzt übernimmt Christoph Merian das Haus und schafft so der Gassenküche eine gewisse Sicherheit für die Zukunft. Der Beitrag von der Eva Pfirter und dem Patrick Künzli.
Das Wichtigste aus Sicht der Gassenküche ist, sie kann in den nächsten 10 Jahren an ihrem heutigen Standort bleiben. Das garantiert die Christoph-Merian-Stiftung. Der Präsident der Gassenküche, der Carlo Bertossa, sagt darum:
Wir sind eigentlich sehr glücklich, dass CMS die Liegenschaft hat kaufen konnte. Wir sind vorher ebenso glücklich gewesen mit der Caritas, sind aber froh, dass wir als neue Vermieter jetzt jemanden haben, der die Gassenküche kennt, was sich auch klar zur Gassenküche bekennt. Und wo uns eine längerfristige die Möglichkeit gibt, längerfristig in dieser Liegenschaft zu bleiben.
Das Haus, wo die Gassenküche drin ist, habe sich sehr bewährt, sagt Carlo Bertossa.
Wir sind jetzt seit vielen Jahren hier am Lindenberg und sind hier vor allem glücklich, weil wir einen guten Standort haben, auch im Zusammenhang mit der Nachbarschaft. Das ist nie ganz einfach, wenn man einen Betrieb für Anständige in einem Wohnquartier hat. Und hier haben wir einen guten Zusammenhalt und einen guten Umgang mit der Nachbarschaft.
Das Engagement von der Christoph-Merian-Stiftung für die Gassenküche ist nicht neu. Sie hat die Gassenküche schon vor dem Kauf von diesem Haus kräftig unterstützt. Jedes Jahr hat sie ein Achtel der Kosten übernommen. Der Walter Brack von der Christoph-Merian-Stiftung:
Die Gassenküche ist ein ganz wichtiges Angebot für Anständige in der Stadt Basel und wir haben mit dem Kauf der Liegenschaft das Angebot sichern, dass in den nächsten 10 bis 20 Jahren weiterhin die Gassenküche hier am Lindenberg 21 betrieben werden kann.
Für die Randständigen ändert sich darum nicht viel. Sie haben weiterhin in der Gassenküche ein warmes Plätzchen, wo sie essen können. Das ganze Haus gewinnt aber an Bedeutung, weil in den oberen 2 Stöcken, die heute leer stehen, Büros für junge Unternehmer im sozialen Bereich entstehen.
In 14 Minuten ist es 6 Uhr, Sie hören das Regionaljournal Basel auf DRS1. Am Sonntag wird gewählt und die Plakate verschwinden dann von den Strassenrändern. Dann ist Schluss mit dem Plakatdschungel. Das Mal war der Wildwuchs in Baselbiet so gross, dass es auch der einen oder anderen Partei nicht mehr wohl ist. Man denkt sogar laut darüber nach, das Plakatieren einzuschränken. Welche Ideen da oben sind, das haben Eva Pfirter und der Dieter Kohler zusammengetragen.
In der Zwischenzeit hat in Baselbiet jeden und jede eine Meinung zu den Plakaten am Strassenrand. Von interessant bis abstoßend hört man alles. Was aber sagen die drei, die es am direktesten betrifft, die am meisten Einzelplakate stehen? Die drei im Ständeratswahlkampf. Zuerst der SP-Mann Claude Janiak.
Schön ist es nicht, aber trotzdem wird ich viel auf die Plakate angesprochen. Das ist auch eine Realität. Also die Leute nehmen sie zur Kenntnis. Es ist halt trotzdem ein Werbemittel, das notwendig ist. Es ist auch billiger, als wenn sie ins Rad machen.
Nicht glücklich darüber, aber ein notwendiges Übel. Zufrieden mit den eigenen Plakaten ist der SVP-Mann Kasper Bader, wobei auch er nicht nur jubelt.
Ich glaube, man sieht es, es fällt auf. Einmal, ich werde viel angesprochen auf mein Plakat über die Wirkung von solchen Plakaten, kann man sich fragen. Ich bin nicht überzeugt, dass am Schluss die entscheidend sind für die Wählerinnen und Wähler. Und trotzdem hat jeder Kandidat und jede Kandidatin das Gefühl, sie müssen etwas machen.
Interessant bei den beiden Männern, sie werden je von ihrer Wählerschaft auf die Plakate angesprochen. Elisabeth Schneider von der CVP hat hier andere Reaktionen gehört.
Die Bevölkerung ärgert sich über die Plakatflut. Die Parteien stehen auch unter Druck, möglichst auch dort mitzumachen. Und ich bin der Meinung, dass hier eine gesetzliche Regelung geschaffen wird.
Eine gesetzliche Regelung. Elisabeth Schneider geht hier damit den Tarif durch. So kann es nicht mehr weitergehen. Es reicht nicht, sich jetzt aufzuregen. Man muss auch handeln, dass es dann wenigstens in 4 Jahren nicht mehr so viele Plakate hat. Wie könnte aber so eine Regelung grundsätzlich aussehen? Und wer würde denn noch dahinter stehen? Wir haben auch dafür bei den grossen Parteien im Kanton nachgefragt. Zuerst der Philipp Schoch, Parteipräsident der Grünen.
Wir unterstützen die zeitliche Einschränkung des Plakatieren. Dass man sagt, zum Beispiel 6 Wochen vorher darf man überall plakatieren und weiter vorher nicht.
Das heisst, gegen einen Wildwuchs an sich kann man nichts machen, aber wenigstens stehen dann die Plakate nicht so lang. Ähnlich tönt es bei der SP. Der Präsident Martin Rüeg.
Also wir können uns zumindest eine zeitliche Beschränkung vorstellen, ähnlich wie das in bereits in gewissen Gemeinden der Fall ist, nämlich etwa 6 Wochen. Denke ich, das wäre am sinnvollsten.
Rot-Grün könnte sich also eine zeitliche Beschränkung vorstellen. Noch weitergehen möchte in Baselbiet die Partei, die am jüngsten ist, die BDP nämlich. Sie fordert, mit Vorstöss im Landrat, dass der Kanton das Plakataufstellen ganz generell regelt, dass alle Parteien dann zum Beispiel an vorbestimmten Orten könnten Wahlplakate aufhängen, dass dann alle Parteien auch die gleichen Chancen haben. Die Gleichbehandlung stösst bei der CVP auf offene Ohren. Das ist keine Überraschung, CVP und BDP arbeiten eng zusammen. Die CVP-Parteipräsidentin Sabrina Mohn sagt,
wir sind bereit, hier entsprechende Vorstösse, die schon im Landrat eingegeben worden sind, auch zu unterstützen, dass man kantonales Reglement würde schaffen und dass man hier Abmachungen trifft, wie und wo und wie viel man darf plakatieren.
Bis weit in die politische Mitte könnte man sich also eine Reglementierung vorstellen. Auf der anderen politischen Seite, bei den Rechten, sieht das anders aus. Der Parteipräsident von der SVP, der Dieter Spiess, stört sich nicht an den vielen Plakaten.
Schaue ich in das Problem an. Man muss einfach sich an gewisse Richtlinien halten, dass man den Verkehr nicht behindert, dass man die privaten Landeigentümer fragen, wenn man es aufhängt. Aber das ist eine Tradition, das hat man immer gemacht. Und ich bin natürlich da nicht, dass irgendwie ein Gesetz oder der Staat sich einmischt und sagt, man darf das nicht mehr machen.
Kein Handlungsbedarf also beim wilden Plakatieren. Aber etwas anderes stört ihn.
Nein, das wilde Plakatieren kennen wir ja schon lange. Das ist kein Problem, sondern der Vandalismus ist das Problem.
Darum hat die SVP sogar eine Art Kopfgeld ausgeschrieben, wenn jemand verwünscht wird, der ein Plakat kaputt macht. Damit ist die SVP aber allein. Die anderen Parteien machen hier nicht mit. Der grüne Philipp Schoch begründet es so.
Die SVP ist anscheinend ein bisschen zimperlich. Bei mir sind auch Transparente weggekommen. Wenn es mehr Plakate gibt, dann gibt es auch mehr Vandalismus. Ich verstand die SVP da nicht ganz.
Zurück also zur Frage, ob das Aufstellen von Plakaten soll beim nächsten Mal reglementiert werden. Und die Frage zum Schluss an die 5. von den grossen Parteien an die FDP, der Parteipräsident Michael Herrmann.
Wildwuchs, das ist etwas, das die Parteien ja selber verursachen. Für das braucht es kein Gesetz, sondern da müssen wir miteinander an den Tisch sitzen und uns selber Massnahmen auferlegen. Das ist die einfachste, die günstigste Lösung. Und wenn man das nicht machen sollte, dann wird es gesetzlich geregelt. Und daheim, also hat sicher mal wir als FDP kein Interesse daran. Aber wir werden es anreissen, nach der Wahl mal einen runden Tisch zu machen, dass man miteinander das diskutiert, das Problem, und dann eine Lösung findet, ohne dass es eben gerade eine gesetzliche Regelung braucht.
Die FDP sieht eher eine Art Gentleman Agreement. Sabrina Mohn von der CVP hat da Bedenken.
Es wäre schön, wenn das klappen würde mit einem Gentleman Agreement. Die Erfahrung zeigt aber, dass es leider dann immer wieder einzelne Personen oder auch Parteien gibt, die sich dann hier nicht dran halten. Und darum wären wir lieber ein Reglement, wo es schwarz auf weiß auch festgehalten wird.
Fazit: Eine zeitliche Beschränkung vom Plakatieren auf 6 Wochen, das könnte unter den Parteien eine Mehrheit finden. Am liebsten würde man das ohne Gesetz untereinander regeln. Der SP-Parteipräsident Martin Rüeg betont, dass es im Interesse von allen Parteien ist, hier einen Fortschritt zu machen.
Wir werden Gespräche suchen mit den anderen Parteien erstens. Zweitens werden wir intern schauen, wie wir dem in 4 Jahren begegnen können. Ich glaube vor allem, dass es einfach drucken wird auf die Stimmung der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger und dass es die Stimmbeteiligung eben nicht heben wird. Und das ist eigentlich das grösste Problem.
Man hört es auch hier wieder raus. Die Parteien haben Angst, ihre Wählerschaft zu verärgern, wenn zu viele Plakate rumhängen und dass es dann am Schluss die Leute eher abhalten vom Wählen. Ob es so ist, zeigt sich dann am nächsten Wochenende.
Was machen gegen den Plakat-Dschungel in Baselbiet? Das ist der Beitrag von Dieter Kohler und der Eva Pfirder. Es ist 6:03, jetzt nochmal das Wichtigste aus der Obersendung. In der Nordwestschweiz sollen alle Schülerinnen und Schüler gleiche Leistungstests absolvieren und das schon nach der zweiten Primarschule. Die identischen Leistungsprüfungen geben den weiterführenden Schulen und Arbeitgebern eine einheitliche Auskunft über die Leistungen. Das haben heute die Bildungsdirektoren von Aargau, Solothurn und den beiden Basel mitgeteilt. Ab Mittwoch sind sie wieder unterwegs, die Verkäufer von den Tombola-Los zu Basel. Mit dieser Tombola, wo jedes Los gewinnt, werden Kulturinstitutionen und Sportveranstalter unterstützt. Verkaufen die in die Los vor allem Schülerinnen und Schüler. Aber immer weniger Schulklassen wollen mitmachen. Letztes Jahr sind es noch 100 gewesen, dieses Jahr 70 Klassen. Die Basler Gassenküche hat einen neuen Vermieter. Die Christoph-Merian-Stiftung hat das Haus am Lindenberg von der Caritas übernommen. Die Stiftung garantiert der Gassenküche, dass sie mindestens für die nächsten 10 Jahre kann im Wettsteinquartier bleiben kann. Die Gassenküche bietet Randständigen jeden Tag ein Morgen und ein warmes Znacht. Und morgen gibt es einen schönen Herbsttag, Jürg Zock von SF Meteo.
In der Nacht ist es häufig sternenklar, später kann sich stilleweise Nebel ausbreiten. Temperatur sinken auf etwa 5 Grad und in Muldenlagen kann so leichter Bodenfrost geben. Morgen am Dienstag gibt es dann nochmal einen rechten sonnigen Tag. Zwischen ihr gibt es aber auch ein paar Wolkenfelder und Schleierwolken, die durchziehen. Am späteren Nachmittag und am Abend ziehen dann vom Sundgau her auch dichtere Wolken auf. Der Südwestwind wird morgen im Laufe des Nachmittags vor allem auf die Jurahöhen immer stärker. Gegen oben gibt es dann um Flachland ein paar kräftigere Böen. Mit dem Südwestwind zusammen wird es noch ziemlich mild, es gibt etwa 17 Grad. Am Mittwoch ist es trüb und nass, am Tag regnet es immer wieder. Erst gegen Abend wird es noch wieder mal länger trocken. Es ist ja noch spürbar kühler mit noch maximal 11 Grad.
Das war es vom Regionaljournal Basel. Rund um die Uhr gibt es uns auch im Internet www.regionaljournal.ch. Dort Sendung begleitet hat sie Wanda Düring.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.